Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Ich finde es halt auch unfair, wenn sie dann gegen welche, die eigentlich nicht so gut sind, die dann aber gleich gut sind im Moment, so gewinnen. Das finde ich dann ein bisschen unfair. Ich meine jetzt die Profis.
Tja, was ist fair, was ist unfair? Und mit dieser Frage seid gegrüßt zum Kakadu-Infotag. Jule hat es eben in den Nachrichten gesagt, bei uns geht's heute um Sport. Klar, wir schauen nach Rio de Janeiro in Brasilien und reden über ein paar Highlights bei den Olympischen Spielen. Unsere Kakadu-Sportreporter werden auch unterwegs sein und die Sache mit dem Fairplay mal unter die Lupe nehmen. Das ist ja in Rio bei Olympia auch gefragt, logisch. Und wenn wir heute schon mal in Rio sind, dann besuchen wir da auch jemanden. Anna Julia nämlich. Sie ist 9 Jahre alt und lebt im Armenviertel von Rio und sie will Ballerina werden. Später in der Sendung lernt ihr Anna und ihren Traum kennen. Das ist der Kakadu-Infotag. Ich bin Rieke. Na, und ich freue mich, dass ihr da seid. Meghan Trainor mit Thank You. Wunschmusik war das von Kakadu-Hörerin Mira. Und wenn ihr auch mal einen Musikwunsch habt oder sonst irgendein Anliegen, na dann lasst es uns wissen. Schreibt einfach eine Mail an kakadu@deutschlandradio.de. kakadu@deutschlandradio.de. Wir machen Programm für euch und da ist es ja nur fair, wenn wir euch auch mal fragen, was ihr wollt. Und mit dem Wörtchen fair machen wir hier auch direkt weiter, denn wir stecken ja mitten im Sportsommer. Nach der einigermaßen fairen Fußball-EM und Wimbledon kam die Tour de France, ist Olympia, kommen die Paralympics und mit dem Kakadu sind wir also voll dabei beim Sportfieber. Hier kommt Teil 7 unserer Reihe der Kakadu-Sportsommer. Und heute schauen wir da mal tief in die Sportlerherzen hinein und zwar bei dem Thema Gewinnen. Das wollen nämlich alle und fair bleiben ist dann manchmal gar nicht so einfach. Gibt ja nicht umsonst überall Schiedsrichter, oder?
Der Kakadu-Sportsommer.
Fair Play oder unfair gewinnen.
Das ist der Schiri, Schiri. Das ist der Schiri, Schiri.
Ein Schiedsrichter braucht eine Pfeife, eine rote und eine gelbe Karte und eine karierte Flagge.
Die passt auf, dass es fair bleibt und dass die Regeln eingehalten werden.
Ein Schiedsrichter gibt zum Beispiel eine gelbe Karte, eine rote Karte.
Meistens ist es dann auch so, dass Schiedsrichter eben pfeifen, wenn zum Beispiel ein Foul oder so gemacht wurde.
Ein Schiedsrichter muss nicht nur für eine Mannschaft sein, sondern muss für die beide Mannschaft sein. Der muss unparteiisch sein.
Fair ist sozusagen etwas, wenn man sich an die Regeln hält und wenn man keine Regeln bricht. Unfair ist halt das Gegenteil, wenn man Regeln bricht und dann auch noch sagt, ich habe sie nicht gebrochen.
Bei uns beim Sportfest war es schon mal so, dass einer aus meiner Klasse Paul schon mal kurz vorm Ziel weggerammelt hat. Und das ist halt nicht so schön bei Wettrennen und es ist sehr unfair.
Bei uns im Fußball, da faulen wir uns so, wie wir wollen und wir halten uns oft aneinander fest und ziehen uns dadurch nach vorne. Und wir schubsen uns auch so ein bisschen gegenseitig mit den Ellenbogen. Bei uns finde ich das eigentlich so oder so okay, weil wir haben es ja auch abgesprochen, dass wir das machen dürfen. Ja, da haben wir kein schlechtes Gewissen. Bei den Profis, nur wenn es ganz unbedingt ist, finde ich es okay, aber sonst ist es nicht so gut. Das sind halt Profis, die sollten auch ohne Schummeln klarkommen. Ich finde es halt auch unfair, wenn sie dann gegen welche, die eigentlich nicht so gut sind, die dann aber gleich gut sind im Moment, so gewinnen. Das finde ich dann ein bisschen unfair. Ich meine jetzt die Profis.
Gut gewinnen bedeutet für mich, dass man auch fair dem Verlierer gegenübersteht. Dass man nicht erhobenen Hauptes durch die Halle schreitet oder durch den Sportplatz schreitet und den Gockel macht, nur weil man jetzt gewonnen hat, sondern dass man richtig damit umgeht, dass man dem Verlierer auch den Respekt zeigt.
Der Sport. Sportsommer im Kakadu. Eine Reihe der Kakadu-Kinderreporter zusammen mit Annette Bäsler. Heute ging es um Fair Play. Und mit Sport und hoffentlich auch Fair Play machen wir gleich weiter in der Sendung. Dann reden wir über die Olympischen Spiele in Brasilien, in Rio. Und zurzeit ist in Brasilien am Strand ja auch totaler Ausnahmezustand, vor allem eben an der Copacabana in Rio de Janeiro. Die Stadt ist im Olympiafieber. Und für uns beobachtet das alles mit natürlich kühlem Kopf Deutschlandradio-Sportexperte Thomas Wieler. Tommy, willkommen im Kakadu-Studio.
Hallo, hallo, guten Tag.
Jetzt habe ich eben gesagt, du hättest einen kühlen Kopf. Hast du den immer oder gab es vielleicht in der letzten Olympiawoche Momente, wo du doch dann ja, heiß geglüht hast?
Es gab einige Momente, wo man mitgehen konnte, auch leidenschaftlich, auch selbst wenn man nur vorm Fernseher gesessen hat und das nicht live vor Ort verfolgt hat. Aber du hast gerade eben die Copacabana angesprochen. Da findet ja das Beachvolleyballturnier statt. Neben dem Strandfußball, so wie es viele halt einfach erlernen in Brasilien, der zweite wichtige sportliche Höhepunkt für die Brasilianer. Und da sind zwei Deutsche gut dabei. Da sind wir gleich beim Thema. Und zwei Damen, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die stehen heute Abend im Halbfinale und können sogar das erste Mal als deutsches Duett ins Finale einziehen, könnten es damit zwei Männern 2012 in London nacheifern, damals Jonas Reckermann und Julius Brink, die dort Olympiasieger geworden sind.
Ich hatte total heiße Ohren bei Tennis, Angelique Kerber.
Kann man auch heiße Ohren bekommen und ist eine, die auch in der Niederlage ihre Größe gezeigt hat. Ein tolles Jahr für Angelique Kerber. Sie ist Anfang des Jahres bei den Australian Open im Finale gewesen, hat dort erstmals einen Grand Slam Titel, das sind die größten Turniere, Australien, Wimbledon, Paris und New York, hat sie den gewonnen gegen Serena Williams, das ist die Weltranglistenerste. Dann stand sie im Wimbledon wieder im Finale gegen Serena Williams, hat das verloren und wollte das Ganze jetzt abrunden mit einem Olympiasieg. Es wäre der erste nach Steffi Graf gewesen, 1988, ist nur Silber geworden, aber was heißt nur, die freut sich riesig über diese Silbermedaille, ist ja eine von den Sportlerinnen, die es eigentlich nicht nötig hat, bei so viel Geld, was sie verdient, bei Olympia dabei zu sein, aber sie hat die Silbermedaille neben dem Bett gehabt und hat gesagt, sie ist relativ gut eingeschlafen und freut sich jetzt schon auf Tokio 2020.
Wenn wir jetzt über Medaillen reden und über eine Deutsche, lass uns mal ein bisschen Bilanz ziehen. 9 von 16 Tagen sind, glaube ich, um Olympia. Für die Deutschen, wie ist es gelaufen?
Licht und Schatten, kann man sagen, aber wie gewohnt stark die Reiter und auch die Ruderer, die haben insgesamt jetzt schon 4-mal Gold, also wenn wir nur auf diese Medaillen schauen, geholt. Dann auch sehr stark die Schützen. Auch da gibt es eine Geschichte in Deutschland, die sind gut dabei. Überraschung im Bogenschießen der Frauen, der Berlinerin, Lisa Unruh, das erste Mal überhaupt eine Medaille für Deutschland in dieser Sportart. Und auch eine Überraschung, eine Judoka aus Berlin, Laura Vargas-Koch. Das waren so die positiven Geschichten. Enttäuschend, wenn man es jetzt nur auf dieser Edelmetall-1-2-3-Platzierung betrachtet, die Schwimmer. Wieder einmal, da muss sich was ändern, grundlegend in der Leistungssportförderung. Allerdings werden denen immer die Gelder gekürzt, wird nicht so einfach werden. Und auch die Fechter auf der anderen Seite, seit 1980 das erste Mal ohne eine Medaille. Da gibt es allerdings auch schon lange, lange Strukturprobleme.
Die lassen wir jetzt mal weg, wir bleiben mal direkt in Rio. Es gibt ja nicht selten so richtige Olympiageschichten, die da geschrieben werden. Letzte Woche hatten wir den Turner, der sich verletzt hat am Knie, total durchgehalten hat. Alle hatten Gänsehaut. Jetzt gibt es wieder eine Geschichte, da geht es um zwei Brüder.
Ja, wenn wir es aus der deutschen Sicht betrachten, dann gibt es jetzt eine zweite große Geschichte, nämlich Robert Harting, der ja Olympiasieger im Diskuswerfen war, Weltmeister gewesen ist. Der hat in der Qualifikation es nicht geschafft, ins Finale zu kommen, angeblich einen Hexenschuss gehabt, musste seinem Bruder Christoph Harting den Vortritt lassen. Der war vor dem letzten Versuch nicht auf einem Medaillenplatz. Und dann hat er den rausgeholt, den letzten Wurf, und ist Olympiasieger geworden. Und das ist schon eine Geschichte. Und auch danach hat er diese ganze Sache nicht richtig begriffen, ist völlig aus sich herausgegangen. Große Freude bei ihm. Zur Verwunderung manch eines Journalisten hat er so ein bisschen überreagiert. Aber ich glaube, es waren auch wirklich viele, viele Endorphine in dem Moment,
also
die da freigesetzt
so
worden sind.
Glücksgefühle, die ein bisschen wirr machen vielleicht auch.
Genau.
Kurz noch zu den Olympiageschichten gehört ja zweifellos auch dieser Usain Bolt. Zum dritten Mal rennt er da allem davon bei Olympia. Und er sagt ja auch immer, dass er so wahnsinnig viele Süßkartoffeln isst.
Ja, und das ist offensichtlich auch sein Erfolgsgeheimnis, weil deswegen war er gestern auch wieder weit vorne, 9,81 Sekunden, sonst wäre das ein Fabelweltrekord gewesen vor einem Amerikaner, der hatte 9,89. Ja, also ich möchte jetzt hier eigentlich nicht mehr über Doping sprechen, aber Zweifel bleiben bei diesen Leistungen, gerade auch bei den Sprintern, immer noch jede Menge vorhanden, auch bei den Sprintern aus Jamaika.
Wir nennen es Süßkartoffel, einigen wir uns drauf. Ganz kurz, Tommy, als letztes, wir haben jetzt über den Einzelkämpfer gesprochen. Was toll ist bei Olympia, hast du mir vorher gesagt, die Mannschaften sind wieder dicke da. Nicht nur Fußball.
Ja, nicht nur die Hockeymänner und die Hockeyfrauen, die waren die letzten Jahre immer führend. Die Hockeymänner können sogar zum dritten Mal in Folge Olympiasieger werden. Die Fußballmänner sind ja Nachwuchsspieler, stehen im Halbfinale. Die waren vor 4 Jahren auch nicht am Start. Die Frauen stehen ebenfalls in der Runde der besten 4. Und dann auch noch die Handballer. Die sind ja Europameister geworden Anfang des Jahres. Die Männer haben es immerhin auch schon bis ins Viertelfinale geschafft. Also das ist wirklich diesmal sehr, sehr beeindruckend, was da kommt. Und ich hatte die Beachvolleyballerinnen am Anfang erwähnt. Die kämpfen höchstwahrscheinlich auch um olympisches Gold, wenn es heute Nacht klappt.
Und 2 sind auch schon eine kleine Mannschaft.
Absolut.
Es geht olympisch weiter. Ihr müsst nicht bis in die Nacht die Sportübertragungen schauen. Alles Wichtige hört ihr bei uns. An dieser Stelle vielen Dank, Tommy.
Bitte gern.
Das war der Sportexperte im Deutschlandradio Kultur, Thomas Wieler. Und ich würde sagen, nach so viel Sport machen wir jetzt eine verdiente Knabberpause.
Hallo?
Manchmal gehen Kakadu und ich ins Restaurant. Aber fein essen zu gehen, liegt nicht jedem. Oh Kakadu, hör auf, die Tischdecke anzuknabbern.
Aber es macht solchen Spaß.
Trotzdem.
Probier auch mal, es wird dir gefallen.
Nein, wird es nicht. Die Leute gucken schon. Lass endlich die Tischdecke in Ruhe.
Aber warum denn, Krötchen?
Man knabbert eben nicht an Tischdecken. Und das habe ich dir auch schon 100 Mal gesagt. Hast du keine Ohren?
Doch, aber an denen will ich nicht knabbern.
Rio, die Stadt mit dem berühmten Zuckerhut, Rio mit der Copacabana, dem berühmten Strand, Rio mit der irren Samba-Musik, wenn Karneval ist. Aber Rio hat auch ganz andere Seiten. Rio ist eine Stadt, in der viele Menschen sehr wenig Geld haben. Zu ihnen gehört Ana Julias Familie. Trotzdem, Ana Julia tanzt. Klassisches Ballett. Eher was für die Eltern mit dem dickeren Portemonnaie. Wir wollten wissen, wie Ana Julia das ohne viel Geld hinbekommt. Kakadu-Reporter Carsten Upadek hat sie getroffen.
3-mal pro Woche trainiert Ana Julia mit ihrer Ballettgruppe. Sie ist 9 Jahre alt und wohnt im Norden von Rio de Janeiro in Brasilien. Dieser Teil der Stadt ist dafür bekannt, dass die Menschen ziemlich arm sind und es viel Gewalt gibt. Aber nicht hier im Kulturzentrum der öffentlichen Bibliothek, wo Ana Julia trainiert. Alle respektieren den Ort und für Ana Julia ist es der Platz, wo sie sich verwandeln kann. Ich fühle mich hübsch in meinem Ballettoutfit. Am liebsten mag ich meine Schuhe und meine Strumpfhose, weil sie am wichtigsten sind für Ballett. Ich fühle mich fast wie eine andere Person, eine richtige Ballerina. Außer Ballett gibt es hier auch ein Kino, Musikunterricht und natürlich viele Bücher. Das alles kann Ana Julia umsonst benutzen, so wie alle anderen. Aus ihrem Viertel kommen jeden Monat 7.000 Menschen hierher in die sogenannte Parkbibliothek. Ana Julia wohnt etwa 15 Minuten Fußweg entfernt. Die Häuser hier im armen Viertel von Rio de Janeiro sind klein und meistens unverputzt. Ana Julia geht diesen Weg nicht allein, denn er ist gefährlich. Heute bringt ihre Ballettleiterin Diana sie ausnahmsweise nach Hause. Ana Julias Mutter Roseleni wartet schon an der Tür. Das Zuhause von Ana Julia ist nicht so groß. Das ist das Wohnzimmer mit Sofa, Fernseher, Tischchen und Computer, an dem mein Bruder Juan Lucas sitzt. Er ist schon 16. Als nächstes kommt die Küche mit Spüle, Mikrowelle, Kühlschrank und hier ist das Bad. Im 2. Stock ist Ana Julias kleines Zimmer. Gerade groß genug für ihr Bett und einen kleinen Schrank. Zwischen Bettende und Wand ist eine Armlänge Platz. Dort sind ihre Puppen und ihr Schulranzen gequetscht. Ich stehe normalerweise um 9 Uhr auf, weil ich nachmittags zur Schule gehe. Ich gehe gern zur Schule. Meine Lieblingsfächer sind Sachunterricht und Sport. Wenn sie groß ist, will Ana Julia Tierärztin werden, weil sie Tiere mag. Oder professionelle Balletttänzerin. Das hört ihre Ballettleiterin Diana gern. Sie sitzt unten im Wohnzimmer mit Ana Julias Mutter. Diana ist stolz auf ihre Schülerin. Wir beim Ballet Manguinhos haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ana Julia ist bei den 6- bis 10-Jährigen, aber nicht beim einfachen Unterricht, sondern einer Kinderauswahl mit schwerem Training. Wir arbeiten am Fuß, am Bein, wir modellieren ihren Körper für das klassische Ballett. Die 3 Jahre Training haben Ana Julia eine ganz neue Haltung gegeben, erzählt ihre Mutter Roseleni. Und sie sei auch viel erwachsener geworden. Außerdem hat sie neue Freunde gefunden, die Ballett tanzen. Ihre Leiterin Diana sagt, in Deutschland sei es vielleicht normal, Ballettunterricht zu haben, aber nicht hier im armen Viertel von Rio de Janeiro. Wir haben eigentlich keinen Zugang zu sowas, weil das immer etwas für Reiche war. Brasilien ist geteilt in Reich und Arm. Wir hier sind arm. Aber unsere Lehrer geben Unterricht für wenig Geld, weil sie wissen, wie schwierig es ist. Aber auch wenig Geld muss erst einmal bezahlt werden. Und es ist kein Geld mehr da für das Ballet Manguinhos und auch nicht für die Parkbibliothek. Wenn nicht bald Geldgeber gefunden werden, müssen sie schließen. Das würde mich sehr traurig machen. Es gibt hier nichts. Nichts, nur das Ballett. Ana Julia ist schon deprimiert, wenn ich krank bin und sie nicht hinbringen kann. Das Ballett hat unser Leben verändert. Ihr Traum ist es, Solotänzerin zu werden. Ohne Ballett enden auch ihre Träume.
Nee. Ana Julias Träume sollen nicht enden. Und es gibt eine gute Nachricht. Die Stadt Rio hat versprochen, auf jeden Fall bis zum Jahresende die Mitarbeiter der Bibliothek zu bezahlen. Und die Ballettleiterin Diana, die versucht jetzt Sponsoren zu finden. Das sind also Leute, die genügend Geld haben und Freude dran, was abzugeben und so ein Projekt wie die Bibliothek und eben den Ballettunterricht im Armenviertel von Rio zu unterstützen. Für die Kinder und damit aus Ana Julia vielleicht wirklich irgendwann eine richtige Ballerina werden kann. Und das war's für heute mit dem Kakadu-Infotag, der ganz im Zeichen des Sports stand. Morgen ist dann bei uns Medientag und unter anderem begleiten wir Tim. Er hat einen besonderen Berufswunsch und besucht deshalb einen passenden Berufsprofi.
Wie ich verstanden habe, bist du hier, weil du Softwareprogrammierer werden möchtest.
Ja.
Ja, ich bin hier auch sowas wie Softwareprogrammierer. Also ein Projekt, in dem ich gerade arbeite, möchte unser Kunde, das ist ein Autohersteller, dass seine Kunden wiederum ihre Autos mit dem Handy öffnen können. Also das Handy soll als Autoschlüssel dann benutzt werden können.
Ganz schön viele Buchstaben. Man erkennt manche englische Wörter, zum Beispiel da Custom. Manche Wörter sind in verschiedenen Farben und dann stehen da Klammern einfach herum. Ja, viele Zeichen.
Ich fasse nochmal zusammen. Viele Zeichen und Klammern, die da irgendwie herumstehen und bei rauskommen soll dann, dass das Auto mit dem Handy aufgeht. Verrückte Welt. Morgen im Kakadu schauen wir uns die näher an beim Softwareprogrammierer. Jetzt ist ja erstmal Zeit für die Tonart. Ganz analog noch mit echtem Schlagzeug und einer Gitarre mit 6 Saiten. Richtig wohltuend. Ich bin Rieke. Also, tschüss und bye-bye. Bis morgen um 3.